Nächster Programmpunkt sind nicht Ostermeier und Edlinger, sondern Ostermeier und Brandstätter. Wir sind Brandstätter und Ostermeier. Wolfgang und Josef werden gewürdigt von Barbara Wimmer. Bitteschön. Ich kann die Folie übernehmen. So.
Kennen wir das noch? Die Lehrkassette und die VHS-Kassette. Da ist Musik von Guns N' Roses drauf und ein Film von Dirty Dancing. Völlig legal kopiert. Damals waren das Privatkopien, und zwar echte Privatkopien. Und dafür, dass wir diese Kopien anfertigen durften, haben wir eine Abgabe bezahlt. Und diese Abgabe wurde für die Künstler und kulturelle Förderung verwendet. Völlig legitim. Heute hören wir Musik via Spotify, wenn es nicht gerade Neil Young ist, und kaufen unsere Lizenzen von Songs im iTunes Store oder anderen Online Stores, oder wir besorgen uns Musik und Filme über andere Kanäle. Keines dieser Dinge fällt unter die Definition Privatkopie, denn die ist tot, praktisch. Und die Songs, die wir streamen oder auch deren Lizenzen wir kaufen, erwerben, weil wir kaufen sie nicht, sondern wir erwerben sie. Die gehören uns nicht einmal. Auch der illegale Download ist keine Privatkopie, wie viele irrtümlich glauben. Und der illegale Download ist nicht nur nicht keine Privatkopie, sondern er ist jetzt dank der Urheberrechtsnovelle auch offiziell illegal, und zwar wirklich. Vorher Grauzone. Trotzdem sollen wir ab Oktober eine Abgabe zahlen, und zwar auf alle Speichermedien. Egal ob Notebook, Tablet, Handy, SD-Karte oder externe Festplatte. Und die Abgabe ist so hoch, dass sie auch als verdeckte Steuer für den Staat noch lukrativ ist. Beschlossen hat das die österreichische Bundesregierung, und zwar im Juli dieses Jahres, und zwar im Schnelldurchlauf. Hinter verschlossenen Türen haben sich ÖVP und SPÖ geeinigt, und die Abgabe wurde ohne Hearing im Parlament durchgepeitscht. Treffsicher und bewährt nennen sie die Abgabe. Kulturminister Josef Ostermeier sagte etwa, mit der Weiterentwicklung der Leerkassetten zur Speichermedienabgabe wurde in Österreich ein Modell gewählt, das sich in vielen europäischen Ländern bewährt hat. Österreich macht also mal wieder alles nach, was andere EU-Länder uns vorgemacht haben. Dass das nicht immer gut und zeitgemäß sein muss, wird ignoriert. Justizminister Wolfgang Brandstätter sprach genau von einer zeitgemäßen Lösung, mit der alle gut leben können. Seine Filterbubble möchte ich haben. Und die SD-Karte seiner privaten Kamera möchte ich auch sehen, um zu checken, wie viele Privatkopien er darauf gespeichert hat. Ostermeier und Brandstätter haben sich ihre Wohlnominierung doppelt verdient. Dafür die lauten Stimmen, die dagegen waren, dank Filterbubble gekonnt zu ignorieren, und dafür im Jahr 2015 eine Steinzeitabgabe wieder einzuführen. Wir müssen wohl wieder auf Leerkassetten umsatteln.
Nochmal auf hier, weil es natürlich schon so, die Leerkassette ist ein sehr interessantes Beispiel für das ikonische der klassischen prädigitalen Medien, wenn man so will. Weil im Gegensatz zur Vinylschallplatte erlebt ja, glaube ich, keine Revivals. Sie lebt zwar weiter in anderen Weltgegenden, aber so als T-Shirt-Aufdruck oder Design-Element ist die ja sehr präsent, die Leerkassette, auch wenn sie keiner mehr verwendet. Gibt es aber keine Abgabe drauf auf die Verwendung der Bilder. Ja, nächstes Thema jetzt sind die Smartphone-Hetzer. Was man da genau darunter verstehen soll, wird uns Lena Doppel erörtern. Die Smartphone-Hetzer sind nominiert.
Jetzt habe ich Pult und Mikro entdeckt. Ja. Nominiert sind Online-Kommentatoren, die auf Flüchtlinge mit Smartphones starren. Sollte der durchschnittliche FPÖ-Wähler mal aus Österreich fliehen müssen, natürlich, wenn dann nur auf die dunkle Seite des Mondes, das versteht sich von selbst, dann werden sich vermutlich die, die ihm in seiner neuen Zuflucht begegnen, wundern. Und sie werden ihn fragen, warum in 3 Biersnamen hast du denn 2 Paar Autoschlüssel und 4 HC-Strache-Bandanas mitgenommen, aber dein Smartphone hast du daheim gelassen? Mein Handy, wird der wackere Effler dann sagen. Mein Handy, das ist doch viel zu wertvoll, um es mit auf eine gar grausige Flucht zu nehmen. Daheim? Da habe ich es gelassen, da liegt es nun das allerliebste, höchste Gut, Smartphone mein, im Fiona-Strass-Steinchen verzierten deutsch-Schäferhund-ledernen Etui, in der zerbombten Bank Austria-Filiale auf der Simmeringer Hauptstraße. Smartphone mio, oh du mein Schatz, wir mussten uns trennen, ich floh, du bliebst zurück. So oder ähnlich könnte es passieren, glaubt man den Jungs und auch einigen Mädels, die mit Online-Schaum vor dem Mund über Flüchtende schimpfen, die ein Smartphone besitzen. Keine Ahnung, was Smartphones für eine besondere Aura haben. Jedenfalls scheinen sie das rechtsrandige Statussymbol von heute zu sein. Vorbei sind die Zeiten, als man den Mädels mit Springerstiefeln am Mexikoplatz gekauften Porsche-Anhängern am Autoschlüssel oder dem Big-Feuerzeug der FPÖ imponieren konnte. Heutzutage muss es offensichtlich schon das neueste Eiertelefon oder ein moderner Androide sein, damit man noch eine heiße Nummer ist. Völlig klar. Natürlich. Dass man selbiges diesen dahergelaufenen, oft ja auch barfüßigen, meistens männlichen und durchwegs gefälligst arm zu sein habenden Flüchtlingsmassen neidet. Barfüßige Ziegenhirten sollten standesgemäß ein Nokia 8210 ihr eigen nennen. Und da kommen diese Menschen mit Smartphones, mit denen sie E-Mailen, im scheiß Internet surfen, Facebook und WhatsApp bedienen, haben die überhaupt keinen Genierer? Wie können die es wagen, mit ihren Smartphones am Bahnhof, am Boden kauernd daheim anzurufen, Zugpläne zu studieren oder gar mit Verwandten zu chatten? Wie können sie es wagen, gräulichen Reis und Bretterverschläge im Schlamm im Lager Dreiskirchen zu fotografieren und diese Fotos dann auch noch an Journalisten oder an helfende Zivilbevölkerung zu mailen? Schamt euch. Standesgemäß flüchtig ist anders. Sollen Sie doch wenigstens einen Esel mitnehmen, um Ihren PC XT zu transportieren oder sich Ihr Faxgerät wenigstens persönlich auf den Rücken binden, die Barfüßigen. So würde standesgemäße Flüchtlingskommunikation im Jahr 2015 aussehen, nicht mit Smartphone. Blöd aber auch, dass die so Schimpfenden vermutlich weniger ECTS-Punkte ihr eigen nennen, als die so Beschumpfenen. Der soeben geschilderte kollektive Neidkomplex blieb übrigens nicht unwidersprochen im Netz. Die besten Reaktionen waren zum Beispiel ein Österreicher, der schrieb, warum sind so viele FPÖ-Politiker junge Männer und warum haben fast alle rechtsradikalen Smartphones? Die FPÖ-Politiker lassen sich Kost und Logis vom österreichischen Steuerzahler bezahlen, haben selbst aber offensichtlich genug Geld für neue Elektrogeräte. Diese Sozialschmarotzer wollen doch nur unser Steuergeld. Ich nominiere deswegen die kollektiven Smartphone bei Flüchtlingsablehner für den diesjährigen Wollo.
Wir können die Folie noch nachreichen.
So. Wo ist sie denn? Da habt ihr ja okay. Ah, da ist sie schon.
So, bitteschön, das geliebte Smartphone. Die einzige Weltgegend anscheinend, wo wirklich Smartphones noch kaum üblich sind, vielleicht wird sich das bald ändern, ist angeblich Kuba. Habe ich gehört von Leuten, die einen Reiseführer um die Welt geschrieben haben, also oder von einer Weltreise berichtet haben. Und es ist also wirklich überall, also egal wo. Und es ist ja anscheinend auch so, dass sogar die mongolischen Hirten der Steppe kriegen dort vom Wetterministerium die Wetterberichte auf Smartphone. Und haben dafür eine eigene App, habe ich gehört, weiß nicht. Stimmt, vielleicht ein digitaler Mythos. Ganz real und konkret ist der nächste Bericht von Fabian Schmidt, beziehungsweise seinem Vertreter, seinem Avatar, müsste man eigentlich sagen, ne? Wenn man jetzt irgendwie digital wäre. Ja? Und das Thema ist Modern Mind Marketing. Bitte schön.
Ja. Die Nominierung läuft unter der Überschrift Dummdreiste Jubelposter. Probleme beim Online-Banking der Bank Austria? Ich möchte bei dem Drama wissen, wie ihr reagiert, wenn eure Internetanbieter mal Probleme hat, kommentiert ein Nutzer. Verspätungen bei der ÖBB? Niemand zwingt euch, einen Zug zu nutzen, meint ein Nutzer im Forum von ORF.at. Beide Postings haben eins gemeinsam. Für sie wurde bezahlt. Und zwar von der Wiener PR-Agentur M hoch 3, die im Auftrag ihrer Kunden die Meinung in diversen Online-Foren manipulieren wollte. Die goldene Regel für derlei Blödsinn, lass dich nie dabei erwischen. Doch das genau hat M hoch 3 nicht befolgt. Dem Monatsmagazin Datum wurden Dutzende Unterlagen zugespielt. Honorarlisten, Berichte, Konzepte und Verträge. M hoch 3 hat das Internet also unterschätzt. Geglaubt, es einfach so verarschen zu können, ohne dass es sich wehrt. Dafür müssen M hoch 3 und vor allem dessen Kunden jetzt einen gewaltigen Preis bezahlen. Denn künftig dürfte bei allzu positiven Meldungen über die ÖBB, die Bank Austria, die ÖVP Wien oder die österreichische Lotterien, TUI, Universal und Co. Vorsicht reagieren. Sie können ihren Service und ihre Produkte noch so super machen, Lob im Netz wird man wohl nicht mehr glauben. Ein wunderschöner Bumerang also, der M hoch 3 ziemlich wehtut. Oder wie M hoch 3 wohl posten würde, eigentlich finde ich das ziemlich gut, dass Unternehmen durch authentisch wirkende Stimmen Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen. Für jene, die im Netz nicht gern andere Meinungen als ihre eigene lesen, ist die Causa jedenfalls wunderbar. Jeder, der gegen ihren Favoriten motzt, ist ein Troll. Und alle anderen bezahlte Jubelposter. Hiermit nominiere ich M hoch 3.
Die Dosen. Der oder das nächste Nominee ist ein Verlag aus Rehmagen, der Rommerskirchen heißt und dem sich Michael Eisenriegler widmet. Bitteschön, so. Zu viele Medien.
Ist eine kurze Laudatio, weil die Geschichte ist so absurd, die kann man eigentlich nicht erfinden oder ausschmücken. Es ist mir eine besondere Freude, heute für den Blogosphärenschutz zu werben. Ein klassisches grünes Thema, könnte man meinen, dem ich mich als Nebenwohnsitzler im Biosphärenschutzgebiet Wienerwald natürlich sehr verbunden fühle. Die Blogosphäre muss ebenfalls geschützt werden, kein Zweifel. Sind doch viele Bloggerinnen und Blogger eher zarte Pflänzchen, deren Biotop durch allerlei Widrigkeiten, zum Beispiel kommerzielle Verlockungen, bedroht wird. Diesem Ziel fühlte sich gewiss auch der Verlag Rommerskirchen verbunden, als er im Spätherbst 2014 eine Anzeige in eigenen deutschen Fachmedien schaltete und seine Absicht kundtat, die Blogosphäre schützen zu wollen. Das las sich dann wie folgt. Gemäß § 5 Absatz 3 Markengesetz nehmen wir Titelschutz in Anspruch für Blogosphäre. In allen Darstellungsformen, Anwendungen, Schreibweisen, Variationen, Kombinationen, Schriftarten und Weisen, Übersetzungen, Veröffentlichungen, Abwandlungen, Verbindungen und Zusätzen in allen Medien oder Publikationsformen. Verlag Rommerskirchen GmbH und Co. KG, Mainzer Straße 16 bis 18, 53424 Remagen, Rolandseck. Ich bin der Meinung, dieses noble Engagement eines deutschen Verlages für einen guten Zweck ist allemal einen Volo wert. Das Schaubild zum Durchgeben.
Der Nominierte wird wieder von Fabian Schmidt gewürdigt. Er ist ein ehrgeiziger Mann, jetzt Präsident, früher Premier, vielleicht bald beides, wenn nicht ein Bürgerkrieg dazwischen kommt. Ich übergebe jetzt das Mikrofon. Gleich erfahren wir mehr.
Also ich mache das ja nur hier, damit ich dann Dosen schießen kann. Armer Erdogan. Ja, das Internet ist böse. Da hat man als vielbeschäftigter Westentaschendiktator etwas Halsweh, klingt auf einer Wahlveranstaltung wie ein osmanischer Kakadu und schon machen Dutzende Videos davon auf YouTube die Runde. Da sammelt man kurz seine Gedanken, weil man trotz gewaltigen Drohungen die nationalen Wahlen verloren hat und schon installieren irgendwelche Youngster einen Schweigeminutenzähler, der zu einer der meistgeklickten Websites in der Türkei wird. So kann das nicht weitergehen. Ich bin mit jedem Tag zunehmend gegen das Internet, jammerte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vergangenen Oktober. Dem Internet ist das glücklicherweise egal. Und einem Großteil der türkischen Bevölkerung auch. Da kann Erdogan noch so oft versuchen, Twitter, YouTube oder andere Webseiten abzudrehen. Mit ein paar Tricks kann jeder Türke die Blockaden umgehen. Erdogan steht dabei stellvertretend für eine ganze Zirkusgruppe an Möchtegern-Kaisern, die mit aller Kraft Informations- und Meinungsfreiheit verhindern wollen und deren Verhalten fast immer von Doppelmoral geprägt ist. So twittert Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei, obwohl Twitter im Iran blockiert ist. Putin schickt Trolle ins Netz, vielleicht auch M hoch 3, um die internationale Sicht auf den Ukraine-Krieg zu manipulieren. China baut seine große Firewall und feiert seine Zensurbehörde mit einer eigenen Hymne. Doch all diese Gegner der Freiheit zeigen mit ihren Aktionen vor allem, dass sie das Internet nicht verstanden haben. Viral werden ihre Botschaften nur, wenn sie atemberaubend peinlich sind. Wie Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Und je mehr diese alten, grantigen Männer gegen das scheiß Internet wettern, desto trostloser wirken sie. Hiermit wird moderiert für all die alten krantigen Männer im Namen dessen Recep Tayyip Erdogan.
Den wir hier jetzt nicht im Bild haben, sondern eben nochmal Wolfgang Lorenz. Also könnten natürlich. Schon langsam zur Abstimmung, aber eine Nominierung gibt es noch vorzustellen. Das wird auch wieder Jana Herwig machen, und zwar aus der medizinischen Ecke, kann man sagen. Oder nein, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Lena Doppler wird die naturwissenschaftlichen Indikationen. Bisher die meisten Einwände waren ja bisher eher so ja geisteswissenschaftlich motiviert oder kulturtheoretisch, aber es gibt auch so handfeste Naturwissenschaftler, die ihre Bedenken zum Markte tragen. Bitteschön.
Manfred Spitzer schreibt wieder. Ihr erinnert euch an Frank Schirmacher? Der Gott sei bei uns der bösen, 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 bösen Algorithmen. Frank Schirmacher sitzt vermutlich gerade würdevoll lächelnd, irgendwo auf einer Cloud, auf einer ohne böse Algorithmen, versteht sich, und freut sich, dass er einen würdigen Nachfolger gefunden hat. Manfred Spitzer. Matthias Horks mag ein nebenberuflicher Scheiß-Internetzer sein. Manfred Spitzer ist der Vollprofi. Frohlocken wir mit ihm, dass das Internet immer noch ein praktischer Ort ist, um mit totem Holz und quietschlebendigem Alarmismus gutes Geld zu verdienen. Die Formel ist recht einfach. Manfred Spitzer ist ihr bereits geübter Prophet. Man nehme ein angesehenes Feld, in Spitzers Fall die Gehirnforschung, mixe eine gehörige Portion Kulturpessimismus hinein, würze es mit einer Prise antiquierten Datenhalbe-Begrifflichkeiten. Das Wort Cyber versteht 2015 auch die 80-jährige Oma. Und schmecke es mit ein wenig krank ab. Tipp, tipp, tipp. Und herauskommt ein weiterer Instant-Internet-Angst-Bestseller, der sich verkaufen wird wie Weiland die Schaufeln in der Goldgräberstadt Klondike. Im November 2015 ist es soweit, also das ist ein bisschen ein prophetischer Volo, sollte er ihn kriegen. Der Mann, der uns die digitale Demenz gebracht hat, der Mann, der uns die Vorsicht vor den Bildschirmen lehrte, dieser Mann präsentiert uns seinen neuesten Schocker. Cyberkrank. 350 Seiten voller Bits, Bytes und Terror. In Neurologentechnik, Color und Full HD 3 erfahren Sie alles über die Krankheit Internet. Erleben Sie, wie Sie in stundenlangem, zwanghaften Online-Gegenspielen qualvoll Ihre Empathie verlieren. Schaudern Sie mit Ihrem Neokortex um die Wette, während Sie Ihrer Schlaf- und Wahrnehmungsfähigkeit AD sagen. Tauchen Sie ein in die unendlichen Weiten der Alltags-Internet-Kriminalität und des nachbarschaftlichen Cybermobbing. Und fiebern Sie dem Climax entgegen, in dem Ihre Motorik und Ihre Aufmerksamkeit auf dem Schafott des Online ein langsames und qualvolles Ende finden werden. Ab November in das Blätterbuchhandlungsecke Ihres Vertrauens. Zu Risiken und Nebenwirkungen dieser Bucheinnahme fragen Sie dann aber bitte am besten Ihren örtlichen Internetauskenner. Ich nominiere Manfred Spitzer für den Volo 2015, prophetisch quasi.
Und zum Glück, das ist keine volle Nominierung, aber eine schöne Ergänzung. Cyberkrank, die Deutsche Telekom hat es versucht mit einer, man weiß nicht, das sollte sowas wie der Versuch einer Kampagne sein für ihren Kundenservice, mit dem Slogan Cyber-Notärzte gegen verseuchtes Internet. Ein paar Schmankerl daraus. Abuse, was war das noch gleich? Irgendwo schon mal gehört oder gelesen. So kann man lesen auf der Seite der Deutschen Telekom. Nachgeschlagen ist es schnell, Abuse ist das englische Wort für Missbrauch. Abuse steht für die viel beschriebenen Gefahren im Internet. Den Gefahren, als von denen fast jeder betroffen sein soll, nur man selbst nicht. Selbst ist man hier vermeintlich nie betroffen. Die Realität spricht aber eine andere, deutliche Sprache. Computer, Viren, Datenmissbrauch im Internet und organisierte Internetkriminalität mit Mafia-ähnlichen Strukturen sind allgegenwärtig und erreichen Experten nach Schäden in dreistelligen Milliardenbereich. Damit haben sie einen traurigen Rekord erreicht und dem Drogenhandel den Rang abgelaufen. Meine Vermutung ist, der übliche Praktikant, die Praktikantin schildert jedenfalls irgendjemand, wo nachher keiner mehr drüber geschaut hat. Da geht's weiter. Für diese Fälle hat die Deutsche Telekom ein Abuse-Team, das Hinweisen auf Internetmissbrauch nachgeht und bei Erkenntnissen die betroffenen Telekom-Kunden informiert. Inhalt der Info ist die Art des Missbrauchs und wie sie ihren Computer vor der Schadsoftware reinigen können. Hilfe zur Selbsthilfe mit einer Art Cyber-Impfung. Wie bei der medizinischen Impfung schützen sich die Betroffenen dabei nicht nur selbst, sondern helfen aktiv dabei, das Internet für alle sicherer zu machen. Je mehr Computer sauber sind, desto weniger können von Internetkriminellen ferngesteuert und für weiteren Missbrauch genutzt werden. Wir sollten unbedingt mal mit Oettinger reden. Ich bin mir sicher, er würde dann auch uns die Cyberimpfung empfehlen.
Gut. Okay. Einmal wird noch geschossen. Ich wollte gerade fragen, wie es jetzt weitergeht. Also es geht jetzt darum, es gibt ein Publikumsvoting und es gibt das Juryvoting. Aber wie ist das Prozedere? Also mein Ablauf ist jetzt hier, aber es steht nicht drauf, wie das Ende jetzt vorgesehen ist. Also die Jury zieht sich zur Beratung zurück?
Die Jury wird sich eine Weile zur Beratung zurückziehen, in die innere Emigration mehr gehen. Physisch bleiben wir hier. In der Zwischenzeit, das Publikum hat zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, live nachzunominieren für den Publikumsvolo. Um aber noch etwas Vertrauen in die Antwort, in den Vorschlag fassen zu können oder einfach kurz nachzudenken, wen hat es gegeben im letzten Jahr, wird in der Zwischenzeit der Werner Reiter vom AK Vorrat das Netzpolitik-Netzneutralitätsversagensquiz durchführen. Wir beraten. Anschließend kann, was kommt zuerst, der Publikumsvolo oder der Hauptvolo?
Der Hauptvolo.
Der Hauptvolo kommt und danach, in Anschluss an die Verkündigung des Hauptvolos, können noch weitere Nominierungen eingebracht werden und dann wird abgestimmt über den Publikumsvolo.
Danke, Jana. So, ich habe jetzt die große Ehre, dass Netzpolitik.org Netzneutralitätsquiz zu moderieren. Staatsschutz und Landesvorrat ist eine ganz feine Union. Also ich lese euch jetzt ein paar Zitate vor zum Thema Netzneutralität. Es sind nicht alle von Günter Oettinger, aber es sind auch welche von Günter Oettinger dabei. Wir haben noch die Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone und Angela Merkel. Einen Joker gibt's. Einer ist doppelt dabei. Ich glaube, ich habe schon verraten, wer das sein wird. Gut. Erstes Zitat. Denken Sie an das selbstfahrende Auto. Welche Daten haben Vorrang, wenn es eng wird? Die, die das Auto steuern, oder die der Tochter auf der Rückbank, die gerade Musik streamt? Von wem ist dieses Zitat? Das ist leider falsch. Das ist nämlich von der Telefonica. Jetzt wissen wir auch, mit wem sich Günter Oettinger trifft, bevor er seine politischen Aussagen
tätigt.
Zweites Zitat. Dabei befürwortete er Spezialdienste für Bereiche wie Gesundheit und Katastrophenschutz, aber wohl auch für Mobilitätsdienste wie autonomes Fahren, Entertainmentdienste wie Video oder Musikstücke hingegen nicht im Fokus, wenn es um Abweichungen nach oben von der Neutralität geht, sagte XY. Ich will einen Qualitätsstandard für alle, der diskriminierungsfrei jedem angeboten wird. Wer ist das? Oettinger. Richtig. Zitat Nummer 3. Wir als XY und auch ich persönlich stehen dafür gerade, dass das Internet eine völlig offene Plattform bleibt. Aber für bestimmte Dienste müssen wir so etwas wie Überholspuren starten dürfen. Wenn wir beispielsweise in Zukunft per Mobilfunk Autounfälle vermeiden wollen, muss die Information in Echtzeit ankommen. Oder nehmen Sie die Medizintechnik. Auch hier geht die Entwicklung nur voran, wenn Informationen ohne Verzögerungen ausgetauscht werden können. Das Zitat ist von Vodafone. Auch da sieht man wieder, mit wem sich Günther Oettinger trifft. Deutschland drückt hierbei sehr auf das Tempo. Denn wenn Sie das fahrerlose Auto haben wollen oder wenn Sie bestimmte telemedizinische Anwendungen haben wollen, um nur zwei Beispiele zu nennen, dann müssen Sie natürlich eine fehlerfreie und immer gesicherte Datenübertragung haben. Ansonsten können Sie diese Anwendungen überhaupt nicht durchführen. Deshalb brauchen wir beides. Das freie Internet und das qualitätssichere Internet für Spezialdienste. Von wem ist das? Ich habe schon gehört. Merkel, richtig. Man weiß auch hier, mit wem sich Herr Oettinger berät. Wir werden in Zukunft Dienste sehen wie die Telemedizin. Wir werden vernetzte Fahrzeuge sehen, über die die Fahrzeugsteuerung verbessert werden soll. All das sind Dienste, die sehr hohe Qualitätsanforderungen haben. Und da braucht es zwangsläufig eine Kooperation, um einen Dienst in einer bestimmten Qualität auch garantieren zu können. Deutsche Telekom. Es kann keine Diskriminierung geben. Wir brauchen Netzneutralität. Gleichzeitig sprach sich XY aber dafür aus, gewissen Diensten Vorrang auf den Datenleitungen einzuräumen. Als Beispiel nannte er ein Auto der Zukunft mit Internetanschluss, das im Schwarzwald unterwegs sei. Dort könne die Internetverbindung auch mal schwach sein. Dann müssen die sicherheitsrelevanten Fahrsysteme Vorrang haben. Vor den Filmen für die Kinder auf der Rückbank. Oettinger. Also wir sehen, die Argumentationslinie ist immer dasselbe und bald müssen wir wahrscheinlich nicht mehr scheiß Internet, sondern scheiß Autos sagen. Natürlich die spannende Frage, ob die Jury schon fertig ist.
Wir können in der Zwischenzeit. Ja. Ah, super.
Hurra.
Also, nach langen, schwierigen Beratungen, währenddessen wir was Interessantes, Lustiges versäumt haben, hoffe ich, möchten wir hiermit die Ergebnisse der Volo 2015 Jury zum Besten geben. If we had played it safe, also wenn wir es so gemacht hätten, wie der Volo im ursprünglichen Sinne eigentlich gedacht war, dann würde Hermann Petz den Volo bekommen. Das ist einfach ein klassischer Scheiß-Internet-Mensch mit klassischen Scheiß-Internet-Aussagen. Wir haben uns aber für jemanden entschieden, der vielleicht nicht hundertprozentig in dieses klassische Profil fällt, uns aber leider noch sehr lang erhalten bleiben wird und deswegen auch nachhaltiger und weitreichender als Internet-Unversteher dasteht. Und das ist Günther Oettinger. Den haben wir noch lang am Hals und der bekommt den Volo 2015.
Ich weiß es nicht, ob mit einer Videobotschaft zu rechnen ist von Günther Oettinger. Oder?
Ja, so herkommen. Das letzte Mal ist er aufgeholt worden von unserem Büro. Ich stehe darauf.
Twitter-Kontakte auf mit Günther Oettinger, die er dann in 3 Monaten lesen kann.
Das ist die Zeitverzögerung dann zu Brüssel oder
irgendwie. Das ist der Postkarte. Das wird ausgedruckt und von der Sekretärin vorgelegt.
könnten es auch selber gleich ausdrucken und schicken. Das ging ja wahrscheinlich schneller dann. Oder? Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Das ist dann eigentlich der klassische Volo hier, ne? Der symbolische oder der Urvolo. So, wir schreiten weiter zum Publikumsvolo. Gibt es da noch zusätzliche Nominierungen? Gut, weil dann würde ich jetzt diese Liste durchgehen und ich selber als Applausometer bestimmen dann, wo am meisten applaudiert wird. Im Schnelldurchlauf, ja. Ganz oben stehen jetzt die, von denen wir gerade gehört haben. Als nächstes kommt dann Modern Mind Marketing, M hoch 3, die Firma, die nette Postings im Internet verkauft. Dann ja, der große Mann, Präsident und Ex-Premier und vielleicht bald beides oder auch nichts mehr, Recep Tayyip Erdogan. Die Smartphone-Hetzer, die sich über die Flüchtlinge mit Smartphones aufregen. Wie sind Buhrufe zu werten? Ist das mehr dann? Oder? Weil ich würde sagen, jetzt gleich, momentan wäre es gleich auch mit Erdogan, die Smartphone-Hetzer, aber bei Erdogan gab es keine Buhrufe. Wie ist das? Okay. Brandstätter und Ostermeier mit ihrem neuen Urheberrecht bzw. der Speichermedienabgabe und der schönen Alles klar. Ja. Unser Naturwissenschaftler Manfred Spitzer, der gegen die digitale Demenz ankämpft, mit Büchern und E-Books. Der Zukunftsforscher Matthias Horx. Okay, ja, die armen Promis, ja. Der intellektuelle Promi Hans Magnus Enzensberger für seine 10 Gebote. Der Verlag Rommerskirchen in Remagen mit der Blogosphäre als Marke. 11 Friede Hammerl mit dem Tetris-Trauma. Gut, jetzt quasi die Favoriten. Günther Oettinger. Und Hermann Petz. Also wenn mir niemand widerspricht, würde ich sagen, es war eindeutig, nämlich Wolfgang Brandstätter und Josef Ostermeier haben den Publikumsvolo gewonnen.